Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Opioidkrise in den USA. Wie konnte es dazu kommen? Und werden wir in Deutschland Ähnliches erleben? A drug to start with and to stay with bedeutet ein Medikament, mit dem man beginnt und bei dem man bleiben kann. So wurde Oxycodon in den USA bei seiner Einführung 1996 beworben. Unerwünschte Wirkungen wurden unter den Tisch gekehrt, wurden verniedlicht. Mittlerweile wird die jährliche Drogensterblichkeit in den USA mit 20 pro 100.000 Einwohnern beziffert, die Prävalenz der Opioidabhängigkeit in den USA mit 4%. In Deutschland liegt die Drogensterblichkeit bei 1,6 pro 100.000 Einwohnern und auch die Prävalenz der Opioidabhängigkeit ist in Deutschland mit 0,2% deutlich niedriger. Müssen wir also in Deutschland eine Zunahme dieser Zahlen befürchten? Welche Rolle spielen ärztlich verordnete Opioide in diesem Kontext? Haben wir in Deutschland eine Opioidkrise oder ist diese zu erwarten? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Opioidkrise in den USA. Was bedeutet das für Deutschland? Ich freue mich für dieses Gespräch wieder unseren Experten Dr. Carsten Brau, Facharzt für Anästhesiologie, Schmerz- und Palliativmedizin. Er ist Suchtmediziner und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und Leiter des Landeszentrums der DGS Niedersachsen in Osnabrück. Lieber Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Silvia. Schön, dass wir immer noch da sind. Genau.
Ja, im Gegensatz zu den USA ist Europa zwar noch ziemlich weit weg von einer Opioidkrise, aber in allen Medien wird immer wieder darüber berichtet. Mythen und Fakten werden verbreitet. Zeit, vielleicht mal genauer hinzusehen. Wie wurde denn die Opioidkrise in den USA überhaupt ausgelöst?
Da gab's ja, also das ist, glaube ich, immer noch zurückzuführen auf dieses Medikament Oxycodon, was tatsächlich in den USA sehr, sehr offensiv beworben wurde als optimales Schmerzmedikament. Ich habe letztens dazu die Netflix-Serie Painkiller gesehen, was mich sehr beeindruckt hat, weil da wirklich sehr offensiv eben von einer Pharmafirma für den Einsatz geworben wurde. Und dann werden Patienten also mit kleinsten Problemen nicht kausal behandelt, sondern direkt symptomatisch mit eben einem Opiat, was dann irgendwann nicht mehr finanzierbar war dort und die dann tatsächlich auf andere Medikamente zurückgreifen mussten. Das schwierige Verbindung zwischen Arzt und Pharmaindustrie damals.
Wie sieht das in Deutschland aus?
Ja, wir haben auch eine Pharmaindustrie und Arztverbindung. Das ist aber alles relativ streng geregelt, sodass wir tatsächlich direkt Geld annehmen, natürlich für die Verordnung von irgendwelchen Medikamenten. Ich glaube, dass wir tatsächlich irgendwie Pharmaindustrie und Arzt eher auf so einem wissenschaftlichen Verhältnis beruhen, dass wir tatsächlich im Rahmen der Fortbildung, die wir miteinander machen, eben uns wissenschaftlich eben austauschen. Und die Betäubungsmittelverordnung in Deutschland ist strenger geregelt. Da geht es um Dokumentation, da geht es um Buchführung, da geht es um eben auch Erlaubnis der Verordnungen durch das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel, eben was mit der Bundesopiumstelle eben schon einen ziemlich strengen Partner hat.
Also es ist insgesamt nicht so einfach, überhaupt Opioide zu bekommen, auch durch den Arzt. Aber jetzt war ja auch die Frage, diese ärztlich verordneten Opioide, führen die zur Sucht? Und gibt es da irgendwelche Warnzeichen, auf die man vielleicht achten sollte, auch gerade die Ärzte?
Genau, unbedingt. Also ich meine, das Schlimmste, ich darf ja Schmerzmedizin und Suchtmedizin machen und ich hatte jetzt zwei 17-jährige Substitutionspatienten bei mir vorm Schreibtisch sitzen, die von Oma tatsächlich es geschafft haben, das verordnete Oxycodon eben zu entretardieren. Also wir haben ja verschiedene Formen der Darreichung dieser Medikamente. Wir hatten ja in einem anderen Podcast schon mal gesprochen über Akutmedikamente, also schnell freisetzende Medikamente zur Behandlung von akuten Schmerzsituationen und eben von retardierten Präparaten zur Behandlung von eher zur stabilen Behandlung von eben chronischen Schmerzerkrankungen ohne wesentliche Schwankungen. Und wenn man diese Präparate, die ja eigentlich dafür da sind, dass sie über einen längeren Zeitraum eine stabile Menge Opiat einsetzen, durch bestimmte ja, Fertigkeiten eben zu entretardieren, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Ne? Und dann werden die auch nicht geschluckt, sondern geschnupft oder geraucht oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich schon fast kriminell. Ne? Und Menschen, die suchterkrankt sind, die sind aus meiner Erfahrung schon auch ziemlich gebildet. Also zumindest auch Heroin aufkochen, das ist schon auch nicht ein chemischer Vorgang, den ich nicht einfach so könnte. Tabletten zu entretardieren ist irgendwie schwierig. Also da muss man natürlich gucken. Und Warnzeichen, klar, wenn wir Menschen haben, die uns ein bisschen komisch vorkommen in der Verordnung, dann sollte man das schon auch alles immer hinterfragen. Und vor allem sollte das Praxispersonal darin geschult sein, zu gucken, ob die Rezeptfrequenz passt, ob die Medikamente eben in einem so eingenommen werden, wie wir das miteinander besprochen haben. Also wenn es plötzlich zur Doppel- und Dreifachverordnung kommt, dann muss man schon genau hingucken.
Ich glaube, ein größeres Problem ist auch dieses Doktorhopping, oder?
Genau, und da sind wir natürlich, also das darf man hier vielleicht gar nicht so sagen, ne, aber das vielleicht bringt es auch die elektronische Patientenakte. Vielleicht wäre das ja ein tolles Ding der Patientenakte. Aber wir sind auf diesem Auge eben blind. Und wir verabreden bei uns in der Praxis mit unseren Opiatpatienten immer, dass nur ein Arzt diese Opiate aufschreiben darf. Das sind nämlich wir als Schmerztherapeuten oder eben der Hausarzt. Aber besser wir, dass wir da auch ein Auge drauf behalten, wie dann eben solche Sachen abgleiten können. Weil das ist ja nicht immer absichtlich. Das ist ja dann und auch nicht betrügerisch. Das ist ja vielleicht auch einfach so, über das man natürlich im Verlauf reden muss.
Ja, und ich denke, was viele auch nicht wissen, die denken, wenn sie ihr, also ich gehe jetzt mal von Süchtigen aus, die dann versuchen, bei verschiedenen Kollegen das zu bekommen, dass die Rezepte auch beim BfArM nochmal überprüft werden. Also das ist ja nicht so, dass nur die bei dem einzelnen Arzt liegen, sondern da geht ja immer ein Teil auch an unsere Bundesopiumstelle und wird da nochmal überprüft. Das sollte man vielleicht auch nochmal wissen.
Das stimmt, aber die haben mich noch nie angerufen. Was ganz gut funktioniert ist, wenn sie mit Apotheken sprechen. Also wenn Apotheken merken, dass verschiedene Opiatrezepte eben in der gleichen Apotheke auftauchen, dann rufen die Apotheken auch schon mal an. Also so tatsächlich, aber ich glaube, das funktioniert alles unterm Radar, weil offiziell ist schwierig wegen Patientenschweigepflichtanbindung und so. Da sind wir falsch geschützt und der andere Partner, der das tatsächlich wissen könnte, wäre ja die Krankenkasse, weil die zahlen das ja. So, und wenn den Krankenkassen auffällt, irgendwie da sind verschiedene Verordner im Spiel, dann sind nicht die Verordner schuld, die registriert werden müssen, sondern der Patient ist meistens das Problem, der dann von A nach B rennt. Und wir reden ja auch über Verkaufen, ne, tatsächlich.
Ja. Aber das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema, nämlich da sind wir schon wieder voll in der Sucht. Und,
genau.
Du hast ja schon gesagt, wir haben diese verschiedenen Galeniken, also die verschiedenen Zubereitungsformen von den Medikamenten, die dann ganz unterschiedlich wirken. Und wir haben da ultraschnell wirkende, wir haben schnell wirkende und wir haben die sogenannten retardierten, also den Wirkstoff langsam und kontinuierlich freisetzen sollen. Fangen wir doch mal an mit diesen ultraschnell wirkenden. Welche sind denn da zu nennen und wann dürfen die überhaupt eingesetzt werden?
Die ultraschnell wirkenden, das sind so Nasensprays oder früher gab es so Lollis, die man sich in den Mund nahm. Das sind alles so Präparate, die eher im palliativmedizinischen Kontext benutzt werden. Wir haben im Rahmen der Palliativmedizin manchmal so Erkrankungen oder so Schmerzzustände, die sehr, sehr schnell behandelt werden müssen. Und das sind die sogenannten Durchbruchschmerzen. Und Durchbruchschmerzen im Rahmen einer Tumorerkrankung sind etwas, da kommen wir mit unseren normalen Medikamenten gar nicht dahinterher. Sondern wir haben akute, heftige Schmerzsituationen, die kurz anhaltend sind und die kann man nur durchbrechen eben mit einem sogenannten ultrakurz wirksamen Opiat. Und da ist zum Beispiel das Nasenspray Fentanyl oder eben die sublinguale Gabe oder bukale Gabe von Fentanyl eben zu nennen. Und da hat das auch seinen Platz.
Und ist auch ganz wichtig, aber eben nicht bei jemand, der keine Tumorerkrankung hat. Da darf es überhaupt nicht verordnet werden, oder?
Genau, steht ja auch da lesen wir dann auch mal die Packungsbeilage, da steht es nämlich drin. Ne?
Ja, und wie ist es mit den Schnellwirkenden?
Genau, schnell wirksame, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es tatsächlich, dass Schmerzen ja nicht immer gleich sind. Es gibt ja bestimmte Schmerzerkrankungen, wo wir auch erhebliche Schwankungen haben. Und die Schnellwirkenden, das sind die sogenannten Schnellfreisetzer, die auch über das Magen-Darm-System aufgenommen werden können oder eben sublingual aufgenommen werden können, die dienen dafür, eben kurzfristige Steigerungen vom Schmerz zu behandeln. Das Problem bei diesen Tabletten ist, dass sie ja nicht nur, also Opiate ja nicht nur am Opiatrezeptorsystem wirken, sondern die wirken ja auch im Belohnungssystem. Und je mehr ich das Belohnungssystem aktiviere, desto mehr kommt es da tatsächlich eben auch zu Fehlgebrauchsmöglichkeiten. Und deswegen sollte man diese Medikamente nur sehr begrenzt einsetzen am Tag.
Also du redest jetzt bei den Nicht-Tumor-Patienten davon, sie begrenzt einzusetzen. Wann würdest du die denn jetzt wirklich bei Nicht-Tumor-Patienten geben?
Ja, also das muss man natürlich individuell sehen. Also es gibt Krankheiten, die eben mit so Schmerzattacken einhergehen. Also normalerweise decken wir unsere Patienten mit einem Retardpräparat ab. Retard bedeutet ja die Abgabe einer Substanz über einen gewissen Zeitraum ganz stabil im Körper. Und es gibt aber Patienten zum Beispiel, wenn ich mir einen Patienten von mir vorstelle, ist ein Patient, der querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt, der hat immer wieder einschießende Spastiken mit schweren neuropathischen Schmerzsyndromen. Und da kann man überlegen, ob man das nicht tatsächlich mit einer Opiat-Basistherapie tatsächlich dann eben über die Attackentherapie dann mit einem Schnellfreisetzer macht. Genau, so das wäre ein Beispiel von dem. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Themen auch so.
Und in der Palliativmedizin?
Ja, da ist ja der Durchbruchsschmerz. Das Thema hatten wir vorhin ja schon besprochen, ne? Das irgendwie, und eben Schmerzkrisen. Oder was auch spannend ist, eben vorpflegerische Maßnahmen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Das, wenn ein Patient dann irgendwie mit im Palliativbett liegt, gepflegt werden muss und immer wieder bei den gleichen Maßnahmen Schmerzspitzen kommen oder so, da kann man dann tatsächlich auch kalkuliert vorher, so eine halbe Stunde vorher, so eine Tablette geben. Dann funktioniert das meistens auch ganz gut.
Ja, und die wirken dann natürlich nicht so lange, als wenn man eben die Gesamtdosis erhöht. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig.
Das ist ja auch genau das Problem. Ne? Wir haben einen kurzfristigen Anstieg dieser Substanz im Blut mit einer kurzfristigen Wirkung und dafür aber nicht so lange. So, und das heißt, um das Gleiche zu erreichen, muss ich ja eine hohe Tablettenfrequenz haben und dann belohne ich ja das System auch wieder. Also von daher, das ist wirklich nur für den Bedarf gedacht.
Und dann kommen wir jetzt zu den Retardierten. Du hast ja schon gesagt, das sind welche, die eben eine stabile Abgabe über einen bestimmten Zeitraum haben.
Ja, genau. Also das ist so die Basis der Opiattherapie, denke ich. Also ohne große Wirkstoffspiegelschwankungen im Blut wird einfach ganz stabil das System, eben das Opiatrezeptorsystem bedient und dementsprechend stelle ich dann auch meine Patienten ein. Und hier ist es so, kommt es dann eben vielleicht zu einer sehr hohen Repetitionsfrequenz von nicht retardierten Substanzen, muss man vielleicht überlegen, ob man die Basisdosis nochmal angleicht.
Jetzt ist es ja so, die werden ja auch jetzt in der Palliativmedizin eingesetzt und ich glaube, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber sie werden ja auch bei sogenannten Nicht-Tumor-Patienten eingesetzt. Und auf die, glaube ich, sollten wir nochmal ein Augenmerk legen. Wann sollen denn bei einem Nicht-Tumor-Patienten Opioide überhaupt eingesetzt werden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das ist ja auch etwas, wo sich unsere Fachgesellschaften ganz doll drüber gestritten haben. Ne? Also die Langzeitbehandlung von Nicht-Tumorschmerz mit Opioiden. Da ist es tatsächlich von der ganz strengen Ausregelung, sind sie ein bisschen zurückgerudert. Also aus meiner Perspektive, und ich glaube, da ist aber auch Konsens drüber, ist, dass Opiate immer dann in den Einsatz kommen, wenn sie A, wirksam sind, also wenn es eine sinnvolle Behandlungsoption ist, denn Schmerz ist ja multidimensional und nicht jeder Schmerz ist mit Opiat zu behandeln. Das heißt also, es muss eine nachgewiesene Wirksamkeit da sein und es müssen halt eben vorher alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden sein, um eben nicht mit Opiaten zu behandeln. Und dann sind Opiate tatsächlich eine gute Variante der Schmerzbehandlung, so, die natürlich immer wieder auch überprüft werden muss. Ne? Das heißt, wir müssen im Gespräch mit dem Patienten auch immer wieder hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist, was wir machen.
Es gibt ja dazu eine Leitlinie, die besagt, dass wir so alle 6 Monate diese Therapie überprüfen sollen. Wie gehst du da vor?
Ja, das ist also ich mache jetzt nicht alle 6 Monate einen Haken im Kalender und sage, jetzt muss ich mit Herrn Müller darüber sprechen oder mit Frau Meier, sondern es ist tatsächlich so, wir müssen, also wir machen das so, wir kontrollieren regelmäßig, eigentlich auch bei jedem Kontakt, ist das mit den Medikamenten, was wir da machen, sinnvoll. Und wenn wir denn der Meinung sind, dass jetzt die Symptomlast so überschaubar ist, dass wir jetzt über eine Reduktion sprechen, sprechen wir das aktiv an. So, es macht keinen Sinn, einen Patienten, der mit einer schweren Wirbelsäulenerkrankung, also schwere Skoliose mit schwersten Schmerzsymptomen und so, irgendwie immer wieder darauf anzusprechen, ob man das wieder reduzieren soll. Da weiß man auch, das funktioniert nicht. Aber ich will Mitarbeit vom Patienten, das heißt vom Behandlerteam, von Physiotherapeuten, Psychotherapeuten. Man muss immer gucken, dass man möglichst solche Sachen wie auch eine Neuromodulation oder so immer in Betracht hat. Und dann kann man natürlich immer anpassen. Wobei ich glaube tatsächlich, dass bestimmte schwere chronischen Erkrankungen tatsächlich vielleicht in der Dosis variabel sind, aber nicht häufig ohne Medikament klarkommen.
Ja, du hast jetzt doch die Neuromodulation angesprochen. Ich glaube, nur mal ganz kurz zur Erklärung, was das ist.
Also ich erkläre meinen Patienten das immer so. Früher gab es ja noch so Wählscheibentelefone, nicht? Und manchmal war es so, dass man bei einem klaren Gespräch mit seinem Freund oder der Oma oder so ein zweites Gespräch vermittelt bekommen hat. Also da gab es so eine zweite Leitung, die lag dann relativ nah dran. Das heißt, ein elektrisches Signal auf zwei Leitungen und plötzlich war nur noch Kauderwelsch zu versprechen. So stelle ich mir Neuromodulation auch ein bisschen vor. Ja, dass man tatsächlich über ein elektrisches Signal, was an einen Nerven oder Nervensystem gebracht wird, ein elektrisches Feld produziert, was tatsächlich das System ein bisschen überlistet und der Schmerz nicht mehr so klar durchdringt. So kann man das vielleicht erklären.
Ja, jetzt ist es ja so, wir wissen ja auch, dass viele Opioide und die Therapien auch von den Hausärzten verordnet werden oder auch einfach, ich sage jetzt mal, weitergeführt werden, wenn die Patienten aus dem Krankenhaus kommen, vielleicht nach einer OP und Opioide haben. Zum einen, wann sollten denn gerade auch Schmerzmediziner eingeschaltet werden, und zwar zwingend.
Und das können wir noch einen eigenen Podcast zu machen, glaube ich. also das Thema ist natürlich die Verfügbarkeit von Schmerztherapieterminen. Das ist natürlich schwierig. Also ich glaube, dass wir schon eben, wenn Chronifizierungsansätze da sind, also wenn der Schmerz seine eigene Funktion verloren hat, diese Warnfunktion, die Schmerzen eigentlich hat, wenn Schmerz eine eigene Krankheitsintensität hat, dann sollte man natürlich frühzeitig daran denken, eben in so ein schmerztherapeutisches Zentrum zu gehen, weil wir schon ja auch so ein bisschen noch mehr Zeit haben, uns dieser Schmerzthematik multiprofessionell, aber auch multidisziplinär zu nähern. Hausärzte sind, finde ich, ein total wertvolle Arztgruppe, die natürlich ganz schön viel zu tun hat. Und eben so ein chronischer Schmerzpatient, der braucht Aufmerksamkeit. Wir sehen immer wieder häufig, dass es Patienten gibt, die nach einer relativ längeren Karriere nach einer Operation immer noch Opiat im System haben, also immer noch Medikamente aus dem Krankenhaus mit fortgeführt bekommen. Und das ist natürlich etwas, das muss man vorher eingehen. Das kann der Hausarzt aber eigentlich auch machen. So, und die chronischen Schmerzmediziner sind ja dafür da, tatsächlich die komplexen Patienten zu behandeln.
Ja, aber ich denke, also gerade Patienten, die so über lange Zeit nach einer OP immer noch Opioide haben, ist sicher auch sinnvoll, mal beim Schmerzmediziner vorzustellen, um zu gucken, warum.
Ja, sinnvoll ist das natürlich, ne? Weil da muss man natürlich gucken, inwieweit das dann auch realisierbar ist, nicht? Weil ich komme hier aus meinem Niedersachsen mit der schlechtesten Versorgungsdichte an Schmerztherapeuten, ist das auf dem Land schwierig. Also da liegt dann auch schon die Verantwortung auch im Bereich des Hausarztes.
Ja.
So, aber natürlich, na klar, es ist auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Natürlich sind Schmerzärzte besonders ja auch nochmal geschult auf diese Substanz, weil wir rund um die Opiate ausgebildet worden sind.
Ja, und ich denke, wie du schon gesagt hast, die Hausärzte sind ja auch alle mega überlaufen. Gerade bei uns auf dem Land ist es ja zum Teil wirklich schwierig, noch einen Hausarzt überhaupt zu finden, der in der Nähe ist. Und insofern müssen wir da schon Hand in Hand arbeiten.
Unbedingt. Also das ist ja, also gerade chronische Schmerzpatienten gehören ja multidisziplinär und multiprofessionell behandelt. Das wäre ja so mein Traum, ne? Dass man irgendwie einfach das, was die Kollegen so toll in den Krankenhäusern macht, dass man das auch in der Lebensrealität macht, ne? So in den multimodalen stationären Schmerztherapien, dass wir das noch übersetzen können. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen.
Ja, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ja, aber der Weg ist noch lang. Aber das ist alles gut. Die ersten 100 Meter sind gelaufen.
Ja. Okay, ja, dann fasse ich das jetzt auch nochmal zusammen, was wir jetzt zu der Opioidkrise gehört haben. Also in den USA, die Opioidkrise kam wohl doch zustande über die Einführung vom Oxycodon und dadurch eine massive Werbung in den USA. Und das führte dazu, dass die Patienten schon bei den kleinsten Problemen Opioide bekommen haben. Ein Thema, bei dem sie hier bei uns überhaupt keine Opioide bekommen. Wir haben hier bei den ärztlich verordneten Opioiden verschiedene Formen der Darreichung, die wir geben können. Und da ist es nochmal ganz wichtig zu unterscheiden von den extrem, den sofort- oder ultraschnell wirkenden Opioiden gegenüber den schnell wirkenden und den retardierten. Und gerade bei den ultraschnell wirkenden, die sind nur in der Palliativmedizin zulässig. Die dürfen also bei Nicht-Tumorschmerzpatienten nicht verordnet werden. Und das wird hier bei uns auch sehr streng gemacht und durch unser Betäubungsmittelgesetz auch nochmal streng kontrolliert. Die schnell wirkenden Opioide werden in der Palliativmedizin eingesetzt, für zum Beispiel bei pflegerischen Maßnahmen, also für Schmerzen, die man da auch, ich sag mal, vorhersehen kann, weil man weiß, wenn irgendein Verbandswechsel stattfindet, dann ist das eben eine schmerzhafte Sache. Und da kann man eine halbe Stunde vor dem Verbandswechsel eben ein schnell wirkendes Opioid geben, damit die Patienten für diese Zeit auch ihre Schmerzabdeckung haben. Bei Nicht-Tumorschmerzpatienten gibt es einige Ausnahmen, bei denen man das auch machen kann. Wichtig ist, dass man weiß, dass diese schnell wirkenden auch das Belohnungszentrum ansprechen, also Belohnungssystem im Menschen, und deswegen vielleicht auch, was Suchtgefahr oder nicht vielleicht, was die Suchtgefahr anlangt, doch sehr zu beachten sind. Also da nochmal ein besonderer Augenmerk, vor allen Dingen, wenn man sie einsetzt bei Nicht-Tumor-Patienten. Die Retardierten, die sorgen für eine stabile Abgabe über einen bestimmten Zeitraum. Da gibt es 24-Stunden-Präparate, da gibt es 12-Stunden-Präparate, und die sind die Basis der Opioid-Therapie. Und die machen keine großen Wirkstoffschwankungen und sprechen deswegen auch das Belohnungssystem nicht so an. Bei der Langzeitbehandlung von Nicht-Tumorschmerzpatienten, da gibt es ja immer wieder Diskussionen mit Opioiden, ja oder nein. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass man da durchaus Opioide einsetzen sollte, aber dass es eben auch bei dem Verordner liegt, das immer wieder zu kontrollieren, sind die noch notwendig oder können die auch wieder abgesetzt werden, weil wir andere Therapien mittlerweile etabliert haben, die funktionieren und auch das für die Schmerzen dann deutlich besser ist und wir die Opioide auch wieder absetzen können. Ja, lieber Carsten, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Okay, ja, da sind wir dann für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Opioidkrise in der USA, was das für Deutschland bedeutet. Wir haben noch viele weitere interessante Themen im Podcast. Wir werden auch noch mal, denke ich, ein Thema Sucht haben im Podcast. Aber alle anderen Themen finden Sie in der Mediathek, was wir bisher alles schon bearbeitet haben. Und für alle die, die noch neue hören wollen, und das ist auch ganz wichtig, da gibt es den Podcast Schmerzmedizin konkret alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Carsten, und bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.